Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit einer reinen Q&A-Podcast-Folge. Ich erspare euch heute auch mal das Intro, auch aus meiner Sicht, weil es nicht so viel zu erzählen gibt. Ich bin gerade sehr, sehr viel mit Arbeiten beschäftigt, weil sich bei mir, ich habe es euch ja schon ein paar Mal erzählt, ein bisschen was verändern wird, auch privat in den nächsten Monaten. Und da bin ich einfach gerade mittendrin. Ich erzähle euch natürlich, sobald das alles fix ist, ein bisschen mehr dazu. Heute auch noch mal relativ stressig, ist jetzt gerade Mittwoch und wir fahren jetzt heute Abend los an Gardasee und das sollte eigentlich nicht so stressig sein, aber ihr kennt es selber, ich bin 5 Tage weg und ich werde auch arbeiten, aber trotzdem ist es dann oft so, dass man ein paar Sachen noch davor erledigen muss und dann wird es immer weniger Zeit zur Verfügung, als man eigentlich hat. Deswegen halte ich das Intro heute auch ein bisschen kürzer. Wir werden im Q&A drüber sprechen, wie das aussieht mit Muskelabbau bei exzessivem Ausdauersport. Ob durch eine lange extreme Diät Hunger- und Sättigungshormone durcheinander geraten können, ob Kreatin Haarausfall verursacht, wann man dem Hunger während einer Diät nachgeben sollte, ob man regelmäßige Proteinfeedings braucht und wie viel Sport man als Frau gesundheitlich anpeilen sollte. Ihr habt wie immer die Fragen in den Kapitelmarken und wir werden zu Beginn noch das neue Format machen, Neues aus der Forschung. Das haben wir, glaube ich, jetzt einmal bis jetzt gemacht. Das will ich immer mit euch vor den Q&A-Folgen machen, dass wir uns da eine aktuelle Studie anschauen. Und heute wird es um eine Studie gehen zum Thema Stoffwechsel, besonders während einer Diät, also Stoffwechselanpassungen. Das heißt, falls euch das interessiert, hört auf jeden Fall rein. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt direkt mit der Folge. Also Neues aus der Forschung. Wir werden uns eine Dietbreak-Studie aus dem Jahr 2024, also eine ganz neue Studie aus dem Januar, anschauen. Wieso? Weil Stoffwechselanpassungen immer ein sehr, sehr präsentes Thema sind. Ich merke immer, dass sich viele dafür interessieren, dass viele auch denken, irgendwie sie haben einen kaputten Stoffwechsel. Und auch nicht, wenn das Thema der heutigen Folge sein soll, sind ja Stoffwechselanpassungen in der Diät ein reales Problem. Die sind nicht der Grund für ein komplettes Fettverlustplateau. Das heißt, ihr macht eine Diät und merkt dann irgendwann, okay, es geht nicht mehr so voran wie davor. Dann ist es in der Regel oder fast immer nicht auf die Stoffwechselanpassungen zurückzuführen. Wenn natürlich das Defizit sehr, sehr klein ist und ihr einen langsamen Fettverlust anpeilt, dann kann es schon mal sein, dass mit der Zeit die Stoffwechselanpassungen da eine Rolle spielen. Und es gibt natürlich auch andere Komponenten, wie Aktivitätsverringerung oder Steigerung der Kalorienzufuhr durch erhöhten Appetit. Aber das nehmen wir jetzt hier mal raus, sondern wir wollen jetzt wirklich mal nur die Grundstoffwechselrate anschauen. Ja, also eure Stoffwechselrate, wenn ihr euch vorstellt, die bewegt euch gar nicht, ja, was euer Körper so im Ruhemodus verbraucht. Und diese Stoffwechselkomponente passt sich auch an. Und das ist ein reales Problem. Aber das bedeutet nicht, dass dadurch in der Regel ein komplettes Fettverlustplateau entstehen kann. Heißt aber nicht, dass die den Fettverlust nicht verlangsamen können und dass sie nicht relevant sind. Und die sind halt einfach da. Und deswegen macht es auch Sinn, dass wir uns Strategien anschauen, um eben diese Stoffwechselanpassungen zu minimieren oder sogar komplett, ja, rückgängig zu machen für diesen Zeitraum. Also schon mal kleiner Teaser vorweg. Sobald ihr die Kalorien wieder erhöht nach einer Diät, gehen solche Stoffwechselanpassungen wieder zurück. Darüber sprechen wir jetzt aber später dann nochmal. Aber, wie gesagt, einfach ein wichtiges Thema, abgesehen von diesen Anpassungen der Aktivität und des gesteigerten Hungers. Die Studienlage ist da noch nicht ganz eindeutig bei dem Thema Diet Breaks und wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen. Aber das Gute ist jetzt, dass wir eine neue Meta-Analyse aus diesem Jahr haben, weil die das genauer untersucht hat. Die Studie ist verlinkt in den Shownotes und war eigentlich relativ straightforward und simpel. Es waren 12 Studien, die man da ausgewählt hat in dieser Meta-Analyse. Also es war eine Zusammenfassung von Studien mit insgesamt 881 Teilnehmern. Und es ging von 4 bis 30 Wochen. Und da hat man einfach verglichen, wie wirken sich Diäten mit und ohne Diet Breaks auf die Körperzusammensetzung und Stoffwechselanpassungen aus. Und die Ergebnisse waren relativ einstimmig mit dem, was wir jetzt schon in den letzten Studien gesehen haben, und zwar, dass es keinen großen Unterschied im Gewichtsverlust gibt, was aber auch sehr, sehr positiv ist. Das heißt, wenn ich eine Fettverlust, Phase habe, also eine Diät im Endeffekt, und ich baue da Diet Breaks ein, dann bedeutet das auch, dass ich in der Regel nicht wirklich langsamer Fett verliere. Das ist schon mal sehr, sehr positiv. Was aber im anderen Zug ein bisschen negativ ist, dass wir jetzt auch nicht mehr Fettverlust erwarten können. Also es ist nicht so die magische Strategie, die dann irgendwie die Diät komplett verändert und super, super effektiver macht, als es jetzt ohne so ein Dietbreak wäre. Auch die Körperzusammensetzung verändert sich nicht signifikant. Das heißt, wir erhalten auch nicht mehr Muskelmasse und verlieren auch nicht mehr Fett. Weil das ist ja auch oft ein Argument für Dietbreaks, dass man sagt, okay, ich habe eine Phase während einer Diät, in der ich meinen Körper ein bisschen recovern lasse, in der ich vielleicht auch wieder ein bisschen Muskulatur aufbaue. Aber hier sehen wir auch keine großen Unterschiede. Wo wir einen leichten Unterschied sehen, ist bei den Dietbreak-Teilnehmern, jetzt in dieser Meta-Analyse, dass die ein bisschen höheren Kalorienverbrauch haben, 50 Kalorien ungefähr pro Tag. Das heißt, die Stoffwechselrate ist ein bisschen besser, die bleibt ein bisschen besser erhalten, wenn wir Dietbreaks machen, aber ihr seht schon, 50 Kalorien, das ist jetzt nicht die Welt, kann man aber mitnehmen, wenn es ja die Möglichkeit dazu gibt. Und wir sehen ja auch, dass der Fettverlust in der Regel der gleiche ist. Jetzt müssen wir natürlich auch immer überlegen, dazu kommen wir jetzt auch gleich, wie das dann in der Praxis aussieht. Also wir gehen jetzt gar nicht so sehr auf die Details der Studie ein, weil darum soll es auch gehen in diesem neuen Segment, dass wir da wirklich ganz kurz und bündig uns eine Studie anschauen und dann auch direkt eine Anwendung in die Praxis suchen. Wenn wir das Ganze jetzt noch ein bisschen interpretieren, auch die Ergebnisse von der Studie, dann sieht man, dass es keine großen Vorteile in Bezug auf den Stoffwechsel gibt. Wie gesagt, 50 Kalorien mehr pro Tag, ja, das ist vielleicht ein kleiner Apfel, das würde jetzt nicht so den riesen Unterschied machen. Wir haben aber auch keine bessere Adhärenz, also eine größere Beständigkeit, was ja eigentlich meiner Erfahrung nach und auch von vielen anderen Coaches die Erfahrung ist, dass durch einen Dietbreak die Adhärenz in der Regel besser ist. Es ist aber vermutlich auf einem breiten Level mit einer breiteren Zielgruppe nicht der Fall, weil ihr müsst ja auch verstehen, ich habe ja auch eine engere Zielgruppe von Menschen. Also ihr habt alle so die ähnlichen Probleme und reagiert dann natürlich auf solche Interventionen anders. Und deswegen muss man sowas immer berücksichtigen. Ja, die meisten, die meinen Content hören, haben schon mal irgendwie Probleme gehabt mit Essverhalten oder sind da ein bisschen sensibler dafür, nicht alle. Aber deswegen ist es für mich auch ein bisschen logischer, dass ihr auf so Dietbreaks besser anspringt. Und ich merke es auch im Coaching, also wir nutzen sowas fast immer, weil es einfach gerade, wenn man hier ein bisschen sensibler ist, meiner Meinung nach effektiver ist als für andere Leute, die vielleicht so aus der klassischen Bevölkerungsschicht kommen, die keinen Zusammenhang bisher mit dem Thema hatten und dann vielleicht gar nicht so ein Dietbreak wirklich benötigen. Und das muss man ja auch immer berücksichtigen bei solchen Ergebnissen, gerade wenn man eine Meta-Analyse hat. Und dann kann man klar die Subgruppen noch analysieren, aber da war jetzt auch keine Aufteilung, die wir in diesem Zusammenhang vornehmen können. Deswegen, im Großen und Ganzen kann man sagen, die Adhärenz, also Beständigkeit, ist nicht wirklich besser. Aber ich würde schon sagen, auch das ist meine Erfahrung, dass in bestimmten Gruppen von Menschen, die ähnliche Probleme haben, dass da schon eine bessere Adhärenz, also eine bessere Beständigkeit gegeben ist, wenn wir einen Dietbreak implementieren. Die Studienlage ist aber noch nicht ganz klar geklärt, weil die Dauer der Studien halt meist auch zu kurz ist. Und deswegen weiß man nicht, wie sieht es aus bei Dietbreaks in Bezug auf den Stoffwechsel, wenn die Diät ein bisschen extremer und ein bisschen länger ist. Also wie wenden wir das jetzt alles in der Praxis an? Ich finde, so ein Dietbreak einzuplanen ist immer sehr, sehr sinnvoll. Also auch fest einzuplanen, weil man dann so Licht am Ende des Tunnels sieht. Und dann einfach weiß, ich muss jetzt nicht die ganzen x Wochen, die ich mir jetzt eingeplant habe, muss ich mich im Defizit befinden, sondern ich habe hier einen festen Punkt, da weiß ich, da habe ich mal wieder eine höhere Kalorienzufuhr. Oder auch, ich benutze das bewusst und situativ. Und so machen wir es in der Regel im Coaching, dass wir das nicht fest einplanen, außer wir haben jetzt irgendwie einen Zeitpunkt, wo es sich irgendwie gut verbinden lässt, Urlaub oder irgendwas, ein anderes Ereignis. Dann planen wir das schon auch im Voraus ein. Aber es macht auch Sinn, sowas situativ zu nutzen und dann wirklich auf Wochenbasis zu entscheiden. Wenn ich von einem auf den anderen Tag aufwache und ich habe gemerkt, vielleicht, das hat sich schon in den letzten Tagen angekündigt, ich habe ein bisschen stärkeren Food-Fokus als sonst und ich habe auch einfach irgendwie gerade so gar keine Lust auf die Diät und möchte jetzt einfach mal wieder ein bisschen mehr essen, dass ich das dann situativ nutze und dann auch mir klar mache, wann ich zu locker bin mit meinen Entscheidungen und wann das auch eine gute, bewusste Entscheidung ist. Weil darum geht es ja, dass ihr Autonomie in euren Entscheidungen habt und dass sie nicht aus einem Druckgefühl entstehen, sondern dass die aus einem freien Willen entstehen und dass ihr trotzdem eure ambitionierten Ziele weiter verfolgen könnt. Ich habe vorhin einen TikTok gesehen, das ist jetzt vielleicht eine komische Überleitung, aber ich finde, es beschreibt das Thema ganz gut. Es war so ein Hund, der war halt in der Badewanne und die Überschrift war irgendwie so: Mein Hund, wenn er warmes Wasser hat. Und dann hat der Hund halt so dieses typische Angstzittern gehabt, der war halt gar nicht comfortable in der Situation. Und dann das nächste Video war: Mein Hund in dreckigem, kaltem Wasser. Und dann der Hund, wie er total glücklich in irgendeiner riesen Pfütze steht und komplett nass ist im Regen und total happy ist. So, und der Unterschied ist halt in der ersten Situation, wir sind jetzt keine Hunde, aber ihr versteht sicherlich, was ich meine. In der ersten Situation war der Hund gezwungen, in diese Badewanne zu gehen, obwohl das drumherum viel, viel angenehmer war. Also es war warmes Wasser, ist ja auch für einen Hund dann angenehmer. Klar haben die oft nicht so Probleme mit kaltem Wasser, aber trotzdem war die Situation sicherlich rein körperlich gesehen angenehmer. Aber es ist halt nicht aus freien Stücken entstanden. Und dann entsteht diese Angst. Und in der anderen Situation ist der Hund halt freiwillig in diese Riesenpfütze reingegangen und hat den größten Spaß im Endeffekt, weil er es eben aus freien Stücken macht und hat auch gar keine Angst. Und genau so müsst ihr eben bei solchen Situationen auch umgehen. Und im Endeffekt hat der Hund ja theoretisch eine schwierigere Aufgabe gehabt, in diese kalte Pfütze zu gehen, weil der fühlt ja Kälte auch. Also Hunde frieren ja auch, die haben ja auch ein ganz normales System im Körper, das Kälte registrieren kann. Aber diese schwierige Situation war für ihn viel, viel leichter zu konfrontieren, sodass er sogar Spaß dran hatte, weil er es eben aus freien Stücken gemacht hat. Und das ist auch der Unterschied, den ihr verstehen müsst, wenn ihr eure Ernährung autonom steuert. Wenn ihr so einen Diet Break benutzt und immer wieder prüft, okay, brauche ich das jetzt wirklich? Weil es besteht ja schon die Gefahr, und das ist auch was, was immer ganz, ganz zentraler Teil im Coaching ist, weil ich merke, da brauchen eben viele diese Unterstützung und müssen das lernen, das autonom zu steuern. Wann gebe ich diesem Ding jetzt sozusagen nach, bewusst? Also wann gebe ich diesem Empfinden bewusst nach und wann entscheide ich mich dagegen? Jetzt gibt es eine kurze 30 Sekunden Unterbrechung mit einem Werbehinweis auf die Coro Drogerie. Falls ihr mir auf Instagram folgt, dann seht ihr, wie oft ich die Produkte benutze. Ich liebe die wirklich, von Kakaonips bis Nussmus. Die haben so viele geile, hauptsächlich auch unverarbeitete Produkte, und glaubt mir, die sind 10-mal besser für eure Sättigung als irgendwelche Light-Produkte, die so oft in der Fitnessbranche gepusht werden. Also, falls ihr da mal zuschlagen wollt, dann schaut einfach mal auf die Website corodrogerie.de. Mit Code KILIAN5 könnt ihr da zusätzlich noch 5% sparen. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Weil wenn ich immer locker bin und immer alles autonom und situativ zu locker entscheide, dann bringt es mich auch in der Regel nicht an mein Ziel. Weil wenn ich immer wieder einen Diet Break jede zweite Woche mache, das kann schon auch mal in speziellen Situationen sinnvoll sein, sowas. Aber für die meisten wird es eine zu häufige Frequenz sein, sodass sie dann gar kein richtiges Defizit aufbauen können. Und wenn ich das dann zu locker entscheide, ist es auch nicht gut. Aber dadurch, dass ich mir diese Autonomie gebe und mir auch die Kompetenz zuspreche, werde ich in der Regel gar nicht so oft diese zu lockere Entscheidung treffen, weil es mir leichter fällt, die schwierige Entscheidung zu treffen oder die halt anstrengender ist im Endeffekt, weil ein Defizit ist halt anstrengender als jetzt in einer neutralen Kalorienbilanz wie in einem Diet Break zu sein. Das hätte ich vielleicht ganz am Anfang mal erklären sollen, fällt mir gerade auf. Ich denke aber, die meisten wissen das. Ein Diet Break ist eine Phase, wo man einfach die Kalorienzufuhr auf eine neutrale Bilanz hebt. Das heißt, ihr seid nicht im Kalorienüberschuss, nicht im Defizit. Wenn ihr zum Beispiel 2300 Kalorien verbraucht, dann schaut ihr, dass ihr so um die 2300 Kalorien plus minus zu euch nehmt. Und diese freie Entscheidung ist im Endeffekt das, was ihr nutzen solltet in allen Situationen. Und da dürft ihr eben auch nicht diesen Unterschied, oder ihr dürft es nicht falsch machen und dann zu oft zu locker sein. Also es muss euch schon bewusst sein, dass ihr eben diese Entscheidung gemäß eurer Ziele treffen solltet. Aber immer mit der nötigen Autonomie und situativ, wann es jetzt die richtige Entscheidung ist, das zu treffen. Und das ist vielleicht am Anfang nicht ganz leicht, Aber das kann man mit der Zeit lernen. Und dann im Endeffekt nur nutzen, wenn es wirklich notwendig ist. Aber das eben aus freien Stücken entscheiden. Und dann sind Diet Breaks sehr, sehr sinnvoll und können eine Diät viel, viel angenehmer machen, auch eben für die Adhärenz, also für die Beständigkeit. Ihr werdet in der Regel ein bisschen besser durch die Diät kommen, gerade wenn ihr vielleicht vom Essverhalten ein bisschen sensibler seid und auch was euren Hunger betrifft, weil ihr einfach wisst, ihr habt allein schon dieses Gewissen im Hinterkopf, hey, wenn ich will, kann ich mal eine Woche mehr essen. Und das solltet ihr einfach für euch nutzen. Der Diet Break hat vermutlich gerade bei einer normalen Diätdauer keine großen Auswirkungen auf den Stoffwechsel oder auch auf die Körperzusammensetzung. Aber das ist gar nicht der große Vorteil vom Diet Break. Auch wenn wir es hier in der Studie sehen, dass es keine bessere Adhärenz ist, ist meiner Meinung nach für eine bestimmte Gruppe von Menschen, die bestimmte Eigenschaften haben, gerade in Bezug aufs Essverhalten, ein Diet Break besser, als wenn ich keinen Diet Break benutze. Und das fasst das Thema ganz gut zusammen. Das ist nicht universell für alle am besten, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade wenn man ein bisschen sensibleres Essverhalten hat, dass es eine sehr, 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 sehr sinnvolle Strategie sein kann, besonders wenn man lernt, das bewusst und situativ zu nutzen. Dann kommen wir zum Q&A, wo die erste Frage war, baut man durch, in Klammern, exzessiven Ausdauersport Muskeln ab? Es ist ganz gut, dass das Wort exzessiv dabei ist. Wir müssen uns das aber anschauen anhand von mehreren Faktoren, die da entscheidend sind. Nummer 1. Vernachlässigst du dadurch dein Krafttraining, das du bisher machst? Weil davon gehe ich jetzt aus, sonst würdest du vermutlich nicht die Frage stellen, ob du Muskeln abbaust. Wenn du jetzt kein Krafttraining gemacht hast davor und du machst mehr Ausdauersport, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du sogar Muskeln aufbaust, auch gegeben. Natürlich, wenn du bisher 4-mal Krafttraining machst und irgendwie 1-mal zum Laufen gegangen bist und jetzt switchst du das und gehst in der Woche 5-mal zum Laufen und machst gar kein Krafttraining mehr, natürlich wirst du dann in der Regel gerade im Oberkörper Muskeln abbauen erstmal. Wichtig ist, das kommt auch wieder zurück, wenn du wieder mit mehr Krafttraining anfängst oder wenn du das wieder implementierst. Also das darf man auch nicht immer so schwarz-weiß sehen. Sobald ich Muskeln verloren habe, sind die für immer weg. Da gibt es ja auch immer wieder diese TikTok-Clips, wenn dann Leute so Posts machen, dass so lang dauert, bis ich das aufbaue und dann irgendwie eine Woche krank und alles wieder an Fortschritte weg. Und so funktioniert das nicht. Also das wäre ja sehr, sehr frustrierend und da würde ja fast niemand Fortschritte machen, wenn das wirklich so wäre. Und wir haben auch gute wissenschaftliche Daten, die zeigen, dass es nicht so ist. Also wenn ihr Muskeln abbaut in der Phase, dann baut ihr die auch wieder schnell auf, besonders wenn ihr die Muskelmasse schon zu einem sehr, sehr langen Zeitpunkt hattet. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mal 6 Monate nicht trainiere, dann wird mir das sehr, sehr leicht fallen, diese Muskelmasse wieder aufzubauen, weil ich die schon sehr, sehr lange hatte. Aber selbst wenn man die noch nicht so super lang hatte, kann man die sehr, sehr schnell wieder zurück aufbauen. Aber das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Vernachlässigst du dein Krafttraining? Wenn du jetzt in dieser Phase sagst, ich mache trotzdem 1, 2, 3 Einheiten statt diesen 4 davor, dann verringerst du das Risiko schon mal extrem. Und dazu kommen wir später auch nochmal zu den konkreten Sachen, die du da machen kannst. Aber das müssen wir definitiv berücksichtigen bei der Frage, weil universell kann man das nie sagen. Wenn eine Person natürlich diesen extremen Switch hat, ist es ein hohes Risiko. Wenn man immer noch weiterhin Krafttraining macht, dann ist das Risiko viel, viel geringer oder vielleicht sogar gar nicht gegeben. Zweiter Punkt, hast du eine gute Proteinzufuhr? Weil die schützt halt auch in Kombination mit der Aktivität deine Muskulatur. Wichtig, wenn wir unser Trainingsvolumen extrem verringern, dann wird uns auch eine extrem hohe Proteinzufuhr nicht retten vor dem Muskelabbau. Dann ist es natürlich wichtig, dass wir eine hohe Proteinzufuhr haben, ja, aber es wird dann nichts bringen, von irgendwie 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht auf 3 oder 4 zu springen. Wenn der fehlende Reiz da ist, dann wird es auch keinen Unterschied mehr machen. Aber eine gute, solide Proteinzufuhr, die ist natürlich in so einer Phase dann wichtiger, wenn du hier einen Switch machst, einfach um auch auf Nummer sicher zu gehen. Und das Dritte, was man eben auch berücksichtigen muss, deswegen dieses Wort exzessiv gut, dass es dabei war, bist du im Übertraining. Also machst du zu viel, weil dann kann dein Körper gar nicht regenerieren von den Reizen, die du setzt. Und wenn du gar keine Phasen hast, auch der Erholung oder generell dein Trainingsvolumen immer zu hoch ist, also du zu viel läufst, zu schnell dich steigerst beim Laufen oder was auch immer für einen Ausdauersport du machst, dann ist natürlich das Risiko auch viel, viel höher. Jetzt der wichtigste Part, der vielleicht oder wahrscheinlich für die meisten der relevanteste ist, und zwar Kraftsport und Cardio kombinieren. Weil ich denke, die wenigsten machen Krafttraining und fangen dann an, laufen zu gehen und sagen so, ich gehe jetzt gar nicht mehr ins Gym oder mach was auch immer für einen krafttrainierenden Sport ich gemacht habe, kann ja auch irgendwas anderes gewesen sein, mach das gar nicht mehr. Die meisten werden eine Kombination anstreben. Gerade ist ja auch HYROX extrem im Hype und das ist ja auch eine Kombination aus Cardio und Krafttraining. Und deswegen ist, glaube ich, diese Sache, diese Frage für die meisten relevanter. Ich empfehle euch, hört euch Folge 176 dazu an, heißt Cardio und Krafttraining richtig kombinieren. Da schauen wir uns die Studienlage dazu an und gehen auch tief in die Praxis rein, was man da machen sollte. Ich fasse es euch aber hier mal so kurz wie möglich zusammen. Das ist eine Folge, die geht, glaube ich, eine Stunde lang, deswegen logischerweise kann ich jetzt nicht alles unterbringen. Aber die wichtigsten Punkte. Nummer 1, High-Impact-Cardio ist tendenziell nicht so gut. Also wird unsere Fortschritte im Krafttraining mit der höchsten Wahrscheinlichkeit beeinflussen. High-Impact-Cardio ist sowas wie zum Beispiel Joggen gehen oder Fußball spielen. Solche Sachen, da ist ja logischerweise viel Laufen mit drin. Also alles, wo ihr einen größeren Impact sozusagen auf den Körper habt, jetzt nicht Radfahren. Radfahren wäre ein gutes Gegenstück dazu oder Schwimmen. Ja, aber diese High-Impact-Sachen, die wirken sich tendenziell mehr aufs Krafttraining aus. Heißt nicht, dass ihr dadurch unbedingt Muskulatur abbaut. Aber wenn ihr das Ziel habt, ich will beim Krafttraining Fortschritte machen und ich will zusätzlich Cardio machen, dann werdet ihr merken, dass wenn ihr zu viel lauft oder so High-Impact-Sport habt, dass es sich dann negativ auswirkt. Und dass ihr dann vielleicht irgendwann gar keine Fortschritte macht oder nur noch sehr, sehr langsame Fortschritte macht. Wenn ihr jetzt sagt, ich will eh mein Cardio eher verbessern und das Krafttraining erhalten, dann ist es tendenziell nicht so schlimm. Aber wenn ihr halt da Fortschritte machen wollt, dann ist das High-Impact-Cardio was ihr gut regulieren müsst. Also ihr müsst es nicht vermeiden, ihr solltet es einfach bei der Trainingsplanung berücksichtigen. Ihr solltet dann einfach schauen, zum Beispiel wenn ihr viel laufen geht, dass ihr einen Abstand zum Beintraining habt, wenn ihr da noch Fortschritte machen wollt. Ja, also hier einfach das Ganze berücksichtigen. Dieser Interference-Effekt wird oft behauptet, dass es Auswirkungen hat, der ist aber nicht so relevant. Also dass dadurch, dass wir andere Signale haben in der Muskulatur und im Nervensystem, dass dadurch im Endeffekt entweder Cardio gemacht werden kann oder Krafttraining. Das ist nicht so, das haben wir uns dann auch in der Folge genauer angeschaut. Also Cardio wirkt sich nicht per se negativ auf das Krafttraining aus. Der Zeitpunkt spielt eine große Rolle, wie gerade schon gesagt, was ihr insgesamt für ein Volumen macht mit beiden Sportarten, was für eine Frequenz ihr habt, das heißt, wie oft ihr das macht, wie intensiv das ist und auch was für eine Art von Cardio ihr macht. Das spielt alles eine Rolle bei dieser Kombination. Wenn ihr da mehr verstehen wollt, dann hört ihr euch unbedingt die Folge 176 an, weil da ist eigentlich alles Wichtige zusammengefasst. Und jetzt, was könnt ihr machen, wenn ihr trotz mehr Ausdauertraining eure Muskelmasse erhalten wollt? Kurz und bündig zusammengefasst. Wenn ihr jetzt eben dieses Ziel habt, ich will jetzt mal einen Fokus auf die Ausdauer setzen und möchte mein Krafttraining eher auf eine Erhaltungsmaßnahme runterschrauben, dann verringert einfach euer Krafttrainingsvolumen. Ihr könnt bis zu auf ein Drittel runtergehen eures bisherigen Volumens. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel dreimal die Woche trainiert, dann macht ihr nur noch eine Einheit und schaut halt, dass ihr die Muskelgruppen dort gleichmäßig trainiert. Also das insgesamte Trainingsvolumen einfach runterschrauben. Ihr macht zum Beispiel jetzt 10 Sätze für die Po-Muskulatur, dann macht ihr halt nur noch 3 oder 4 Sätze. Und wenn ihr das Volumen habt, mit der gleichen Intensität weiter trainiert, also Intensität heißt, gleich nah ans Muskelversagen gehen, gleiche Gewichte benutzen, nicht irgendwie mit den Wiederholungen rumspielen und dann sagen, ja, ich mache mehr Wiederholungen oder sogar mehr Volumen, aber gehe vom Gewicht runter. Behaltet die schweren Gewichte, die ihr bis jetzt benutzt, bei, aber geht vom Trainingsvolumen runter. Und das mache ich zum Beispiel aktuell auch so. Ich habe jetzt gerade einfach nicht so eine Phase, wo ich so viel Zeit investieren möchte ins Krafttraining, weil ich jetzt auch viel im Sommer anderen Sport mache und da schraube ich auch mein Volumen runter. Ich schraube es aber nicht ganz so extrem runter, weil ich jetzt gerade schon auch noch Fortschritte beim Krafttraining machen will, weil ich jetzt auch endlich meine Meniskusverletzung gut im Griff habe und wieder viel, viel mehr Beintraining implementieren kann. Und deswegen habe ich das ein bisschen runtergeschraubt, aber immer noch auf so ein Niveau. Also ich bin jetzt vom Volumen vielleicht 20% runtergegangen. Und dadurch kann ich eben trotzdem noch Fortschritte machen. Aber gerade beim Oberkörper, da habe ich zum Beispiel mein Volumen auf die Hälfte verringert. Also ich mache jetzt gerade beim Oberkörper Training nur noch die Hälfte von meinem bisherigen Volumen. Und so könnt ihr da auch ein bisschen mit rumspielen. Wichtig ist halt Intensität hochhalten und auch vielleicht Phasen immer abwechseln, in denen ihr den Fokus anders legt. Was ich zum Beispiel jetzt mache, ich mache das immer nur phasenweise. Also es wird dann auch wieder Wochen geben, wo ich mein altes Oberkörpertrainingsvolumen mache und dann wieder ein bisschen mehr einen Fokus auf den Oberkörper in der Zeit lege und dann schraube ich das wieder runter, wieder mehr Fokus auf den Unterkörper, wieder mehr Platz für Cardio. Und so kann man das auch immer kombinieren. Also das darf man auch nicht immer so schwarz-weiß oder in so engen Bahnen sehen. Ihr müsst auch lernen, das einfach selber zu regulieren, selber auf euren Körper zu achten und die Mechanismen, die wir hier auch lernen, übers Krafttraining einfach selber zu benutzen. Jetzt eine sehr, sehr spannende Frage, der wir aber sicher auch in der Zukunft mal eine komplette Folge widmen werden. Kann es sein, dass meine Hunger- und Sättigungshormone durch eine lange und extreme Diät durcheinander geraten sind? Und das Gefühl haben, glaube ich, ganz, ganz viele. Das merke ich auch immer wieder im Coaching, dass Leute zu mir kommen und eben dieses Bedenken haben. Und ich erkläre euch gleich, an was es wirklich liegt, dass ihr euch so fühlt, weil das Gefühl kommt ja irgendwo her. Es ist aber nicht das, was ihr denkt. Also, wenn ihr weniger Körperfett habt oder auch ein Kaloriendefizit, dann sinkt Leptin und Ghrelin steigt. Das heißt, ihr habt mehr Hunger. Und es pendelt sich alles wieder ein, wenn man die Kalorien anhebt. Das habe ich ja vorhin schon in der Diet Break Studie kurz geteasert, dass wir auch noch mal ein bisschen über das Thema sprechen. Also sobald ihr die Kalorien wieder anhebt, pendelt sich Leptin auch wieder ein. Aber ganz wichtig, wenn ihr dann nach der Diät eine neutrale Kalorienbilanz habt, aber niedrigeres Gewicht, dann werdet ihr immer weniger Kalorien verbrauchen, weil weniger Fettzellen bedeutet weniger Leptin. Das heißt, diese Stoffwechselanpassungen, die in der Diät extremer sind, auch aufgrund des Kaloriendefizits, die werden wieder rückgängig gemacht, aber eben nicht komplett, weil wenn ihr weniger wiegt und auch weniger Körperfett habt, dann werdet ihr immer eine geringere Stoffwechselrate haben als zuvor. Das ist einfach ein Fakt. Das kann man natürlich verändern, dadurch, dass man auf dieses Gewicht dann vielleicht eine ähnliche Muskelmasse hält wie davor oder sogar noch mehr. Also man hat da schon ein bisschen einen Spielraum im Stoffwechsel. Aber wenn jemand 10 Kilo Fett zum Beispiel verliert, dann wird die Person immer weniger Kalorien verbrauchen, auch wenn die viel Muskeln aufbaut. Also weil so viel Muskeln wird die Person in der Regel zu diesem Zeitpunkt dann gar nicht mehr aufbauen können. Gibt manche Szenarien, ja. Aber in der Regel wirst du immer weniger Kalorien verbrauchen nach so einer langen Fettverlustphase. Wenn das jetzt ein bisschen 2-3 Kilo waren, wirst du das in der Regel nicht merken. Aber die Menschen, die einen deutlich höheren Fettverlust hinter sich haben, die sehen oft hier eine Anpassung. Und wir haben ja auch schon in vergangenen Podcast-Folgen darüber gesprochen, dass ein wichtiger Faktor für das Halten des Gewichtes die Aktivität ist. Und das ist auch in einem der Module, durch das alle Coaching-Teilnehmer durchlaufen, drin, dass wir die Alltagsaktivität immer auf ein hohes Niveau bringen, auch mit Sport kombiniert. Und das auf eine angenehme Art und Weise, also immer auf eine passive Art und Weise, ohne jetzt krampfhaft auf die Fitness-Tracker-Uhren zu schauen und die ganze Zeit das Gefühl zu haben, ich muss laufen, darum geht es nicht, sondern einfach durch geschickte Maßnahmen mehr Kalorien zu verbrauchen. Wieso? Weil wir in Studien ganz klar sehen, dass das erfolgreiche Leute unterscheidet beim Gewichthalten von denen, die nicht erfolgreich sind. Also der Aktivitätsfaktor, der ist ein ganz, ganz entscheidender. Und wenn wir auch mal so in unsere Zivilisation, in unsere Gesellschaft schauen, ist das eines der Hauptprobleme, das wir haben. Wir haben so einen geringen Aufwand, um an Nahrung zu kommen. Und diese Diskrepanz bringt uns halt oft dann in diese Probleme rein. Wenn wir aber viel Kalorien verbrauchen durch eben mehr Aktivität, die eben halt möglichst angenehm einzubauen, ist das Ziel, dann haben wir eben eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir das gar nicht merken, dass sich jetzt unser Stoffwechsel sozusagen nach unten angepasst hat. Weil ihr müsst verstehen, dass diese Verringerung auch nicht so extrem ist. Aber wenn das 200 Kalorien bei einer Person ausmacht, dann kann es schon einen Unterschied machen, wenn wir diese 200 Kalorien wieder durch Aktivität reinbringen, weil 200 Kalorien kann, gerade auf eine Woche gesehen, das kann schon was ausmachen. Also man darf hier auch nicht immer zu locker denken, wenn es um so Kalorienanpassung geht, wie ich ja vorhin gesagt habe bei der Diet Break Studie, hey, das sind nur 50 Kalorien. Da kann man dann schon wirklich sagen, okay, es sind nur 50 Kalorien. Aber wenn wir dann in so Richtungen kommen von 200 Kalorien. Das könnt ihr mal ausprobieren in eurem Alltag oder in der Diät, mal 200 Kalorien dauerhaft mehr zu essen. Das macht dann schon einen Unterschied, auch so einer Lebensqualität. Das klingt jetzt erstmal nicht nach dem Riesenspielraum, aber oft geht es gar nicht so, gerade auf einen längeren Zeitraum betrachtet, um diesen Riesenspielraum, sondern da machen oft schon kleine Unterschiede von 100, 200, 300 Kalorien den Hauptunterschied. Und deswegen ist es jetzt nicht so, jetzt mal auf die Frage zurückzukommen, dass deine Hunger- und Sättigungshormone extrem durcheinander geraten, weil wir sehen zwar, dass Leptin sinkt, aber wie vorhin schon gesagt, ist es, wenn du einen kleineren Fettverlust hast, nicht der Hauptgrund. Und für die meisten ist vermutlich auch dieser 200-Kalorien-Spielraum nicht das, was sie so wirklich fühlen. Das fühlt sich dann eher so an wie, mir fehlen 500 oder 1000 Kalorien. Und besonders bei den Leuten, die nur 3, 4 Kilo vielleicht abgenommen haben, da ist es dann halt noch extremer. Aber selbst bei den Leuten, die viel Fettverlust hatten und wo wir dann, wie gesagt, von so ein paar hundert Kalorien sprechen maximal, also in Bezug auf die Stoffwechselanpassungen, das fühlt sich nicht so an, als würde es hier um 100, 200 Kalorien gehen. Die sind zwar dann relevant, aber diese Frage ist eher ein Resultat daraus, dass sich viele so fühlen, als würden, wie gesagt, 500, 600, 700, 800 Kalorien fehlen. Und da ist die Stoffwechselanpassung nicht das Problem. Das Problem bei der ganzen Sache ist eine Kombination aus diesem Effekt, der ja schon real ist und da ist, und die Restriktion, die in einer Diät stattgefunden hat. Und das ist das Hauptproblem. Deswegen, ihr merkt es ja hier in meinem Content, alle, die im Coaching sind, merken das ja auch, dass so ein krasser Fokus auf dem, was wir machen, auf dem Essverhalten liegt. Weil diesen Part zu vernachlässigen, wäre extrem fahrlässig, weil das genau zu diesen Problemen führt. Die meisten denken, es ist irgendwas mit den Hunger- und Sättigungshormonen schiefgegangen während so einer Diät. Dabei ist die Restriktion der Grund dafür, dass sie das Gefühl haben, mir fehlen diese 500 Kalorien, weil sich so ein extremer emotionaler Hunger aufbaut, der dann nicht mehr nur zurückzuführen ist auf die Stoffwechselanpassungen. Die bringen das Ganze sozusagen nochmal richtig ins Rollen, weil das halt nochmal dazukommt. Wenn ich eh schon Probleme habe mit dem Essverhalten und dann sehr, sehr impulsiv denke, einen starken Food-Fokus habe und dann habe ich auch noch ein bisschen langsamen Stoffwechsel, sodass ich wirklich weniger essen kann, diese Kombination, dann wird es halt schwierig, das auszugleichen durch mehr Aktivität. Ja, und das ist auch nicht zielführend, weil dann ist es ja auch wieder eine sehr, sehr negative Art und Weise, wie man da vorgeht und halt wirklich ein großes Loch, das man stopfen muss. Wenn wir hier, wie vorhin schon erklärt, um erfolgreich dann das Gewicht zu halten und das auch alles super angenehm zu machen, 200 Kalorien am Tag mehr verbrauchen müssen durch Aktivität, das kriegen wir easy hin, so wenn wir das passiv gut einbauen. Wenn es aber um 500, 600, 700, 800, vielleicht sogar 900 oder 1000 Kalorien gefühlt geht, die mir fehlen, dann wird das durch Aktivität eine sehr, sehr anstrengende Maßnahme und die bringt einen eher in so einen negativen Teufelskreis. Das heißt, wichtig ist, dass ihr bei einer Diät immer darauf achtet, dass die Restriktion, die ihr wahrnehmt, dass die nicht zu krass ist. Und da kommen wir auch in einer späteren Frage, also meinst noch eine Frage danach und die Frage danach, da wird es auch darum gehen, wie man damit umgeht. Also zum Teil, das ist ja ein sehr, sehr komplexes Thema und wir sprechen ja immer wieder über verschiedene Aspekte, die das beeinflussen. Aber seid euch dem einfach bewusst, dass dieser Effekt, den ihr da wahrnehmt, dass ihr das Gefühl habt, nach einer Diät ist irgendwas da kaputt. Also da ist nichts kaputt in eurem Körper. Ja, ihr verbraucht ein bisschen weniger Kalorien. Aber der Haupteffekt, der zu reparieren ist, der nicht kaputt ist, sondern der zu reparieren ist und den man reparieren kann, ist eben dieses restriktive Essverhalten, gerade während einer Diät. Und dann die Folge daraus, dieses Gefühl, ich brauche extrem viel mehr Kalorien, aber mein Körper gibt es nicht her. Du brauchst die Kalorien gar nicht. Und du wirst das Gefühl auch nicht mehr haben, wenn du eben lernst, dein Essverhalten in den Griff zu bekommen. Und das ist was super spannend ist, was ich auch im Coaching oft merke. Viele gehen ja über diese Taktik, dass wenn Leute sagen, hey, ich habe irgendwie 2000 Kalorien und ich werde davon nicht satt, dann gehen die über die Taktik, okay, wir schauen jetzt, wie weit hoch können wir das pushen, damit du davon satt wirst. Und ich verstehe den Ansatz, aber alle, die den Podcast hören, wissen schon lange, dass ich davon nichts halte, von so einer extrem hohen Kalorienzufuhr, weil die nicht notwendig ist. Also ich esse nie mehr, also es gibt Phasen, wo ich mehr esse als 3000 Kalorien, aber selten. Meine Zufuhr ist oft deutlich darunter. Und ich habe ein gutes Aktivitätslevel und ich habe eine gute Muskelmasse, aber ich habe nie das Bedürfnis, so extrem viel Kalorien zu mir zu nehmen, weil mein Essverhalten einfach normal ist. Ja, das ist so, dass ich im Endeffekt meinem Körper die Kalorien gebe, die er auch wirklich braucht. Und das einfach nur ins Unermessliche zu steigern, das löst ja nicht die Ursache. Das ist eine reine Symptombekämpfung. Und dann irgendwie zu versuchen, mehr Muskelmasse aufzubauen und in der Regel auch durch diese Kalorienerhöhung wird dann der Körper schon auch ein bisschen ineffizient. Das heißt, wir haben da schon so einen kleinen positiven Effekt und dann verbrauche ich auch vielleicht viel mehr Aktivitätskalorien, weil der Körper da auch ein bisschen gegensteuert. Mit der Zeit nehme ich wahrscheinlich auch ein bisschen zu. Aber generell klappt das nicht. Also ihr könnt nicht die Kalorien ins Unermessliche steigern und dann nicht zunehmen, auch wenn ihr das langsam macht. Aber das ist oft die Taktik, die dann von vielen Leuten auf Social Media empfohlen wird. Aber das ist ja eine reine Symptombehandlung. Und das ist ja auch gar nicht notwendig, weil wenn ich mir so ein hypothetisches Szenario ausmal, dass ich mit 2800 Kalorien subjektiv genauso gesättigt bin wie mit 3800 Kalorien, also mit 1000 Kalorien mehr, wieso muss ich dann diese 1000 Kalorien mehr zu mir führen? Oft habe ich dann ein unangenehmeres Körpergefühl, weil ich die ganze Zeit zu viel essen muss. Ich verschwende sozusagen auch mehr Zeit mit dem Essen. Also es gibt wenig Argumente dafür, wenn das gar nicht notwendig ist. Und auch die Aktivität ins so Ermessliche zu pushen, damit ich eben diese 3800 Kalorien dann verbrauche, wird nicht zu einem geringeren Hungergefühl führen, weil es gibt eben diese Y-shaped Curve. Ich habe es euch oft auch schon als U-shaped Curve erklärt, weil das einfach bildlich gesehen kann man sich das leichter vorstellen. Und die beschreibt eben den Zusammenhang zwischen Aktivität und Hungerlevel. Und wenn ihr euch das jetzt mal eher als U vorstellt, es ist halt ein J, das heißt, mit steigender Aktivität ist sogar der Effekt noch ein bisschen da, aber wir machen es jetzt mal als U, dass ihr euch das besser vorstellen könnt. Ihr habt so ein U, ja, und von unten nach oben habt ihr den gefühlten Hunger und von links nach rechts habt ihr die Aktivität. Das heißt, ihr seid unten am Scheitel des Us. Wenn ihr eine moderate Aktivität habt, seid ihr beim tiefsten Hungerlevel sozusagen. Und umso mehr Aktivität ihr macht, desto mehr geht auch der Hunger wieder nach oben. Und wenn ihr ganz wenig Aktivität habt, habt ihr auch mehr Hunger. Das heißt, die beste Sättigungsregulation haben wir mit einer moderaten Aktivität. Wenn ich natürlich bei dem U jetzt wieder nach oben gehe, weil ich mehr Kalorien verbrauche, dann habe ich zwar mehr Hunger, aber ich habe ja auch mehr Kalorien verbraucht. Und in diesem J ist es eigentlich ein bisschen besser beschrieben, weil ab dem Zeitpunkt, ab dem ich moderate Aktivität habe, ab dann habe ich den besten so Bang for your Buck. Also da habe ich die größte Preis-Leistung sozusagen, also den besten Effekt, weil ich habe nur moderate Aktivität. Das heißt, ich habe nicht so einen hohen Zeitaufwand, aber ich werde auch die gleiche Kalorienbilanz haben. Also ich werde nicht in einem Überschuss sein, wie wenn ich jetzt extrem viel Kalorien verbrauche, weil ich habe ja dann mehr Hunger. Und darum geht's. Wo ich natürlich nicht sein will, ist an der linken Seite oben bei dem U mit wenig Aktivität und viel Hunger. Und das ist da, wo die meisten Leute also in der generellen Bevölkerung sind. Aber ihr werdet jetzt, um das vielleicht auch mal ein bisschen greifbarer zu machen, das ist immer super schwierig, solche visuellen Sachen zu artikulieren, besonders wenn ich so einen Tag habe, wo ich mich nicht so gut artikulieren kann, wie zum Beispiel heute, dann ist es immer schwierig, aber vielleicht kann ich es euch so besser erklären. Wenn ihr ein Szenario habt und ihr macht 10.000 Schritte am Tag und dreimal Krafttraining, 60 Minuten, und ihr nehmt 2.000 Kalorien zu euch, es ist wirklich nur eine Veranschaulichungsrechnung, es sind keine konkreten Zahlen, und ihr habt ein anderes Szenario, in dem ihr 20.000 Schritte macht, also doppelt so viel und auch dreimal Krafttraining. Und dann nehmt ihr vielleicht 3000 Kalorien zu euch pro Tag. Das heißt, ihr habt doppelt so viel Schritte, ihr macht anstatt 10, macht ihr 20.000 Schritte und ihr nehmt 3000 Kalorien zu euch. Im anderen Szenario 2000 Kalorien. Der subjektiv wahrgenommene Hunger wird in beiden Szenarien der gleiche sein. Das heißt, ihr habt in dem einen Szenario 1000 mehr Kalorien, aber ihr macht ja auch doppelt so viel Schritte. Und das ist eben genau diese Beziehung, die wir sehen zwischen Hunger und Aktivität. Ab einem gewissen Zeitpunkt macht es nicht Sinn, für das Hungergefühl noch mehr Aktivität reinzubringen. Hier wichtig, das ist auch wieder individuell. Ich habe auch schon im Coaching Fälle gehabt, wo wir wirklich die Aktivität mal testweise extrem gepusht haben und bei der Person der Hunger immer und immer und immer weiter runtergegangen ist. Sowas gibt es. Aber ihr müsst verstehen, dass es nicht der Durchschnitt ist. Und die meisten Leute sind mit einer moderaten Aktivität in einem Sweet Spot. Und das weiter zu pushen, bringt euch dann auch nichts für euren subjektiven wahrgenommenen Hunger. Und deswegen, auch nochmal zurück, also warum habe ich das alles gerade erklärt? Weil diese Empfehlung, steigere deine Aktivität und deine Kalorien, also damit du mehr essen kannst, um weniger Hunger zu haben, haben wir ganz klare wissenschaftliche Daten, die zeigen, dass das nicht der Fall ist. Dass es, du hast keinen subjektiv wahrgenommenen geringeren Hunger. Aber das ist ja unser Ziel. Unser Ziel ist ja am Ende des Tages nur, dass subjektiv wahrgenommen der Hunger sich gering anfühlt. Und deswegen ist das Essverhalten zu korrigieren der wichtigere Schritt und der effektivere Schritt, weil dadurch nehme ich wirklich diesen subjektiv wahrgenommenen Hunger nach unten. Besonders bei Leuten, die schon eine moderate Aktivität haben, also die schon diesen Sweet Spot ausgereizt haben. Natürlich könnt ihr auch noch mehr Aktivität machen, auch wenn ihr irgendwie sagt, ja, ich gehe viel auswärts essen und ich brauche einfach die Kalorien, alles cool, kann man mal, also ich bin gar kein Gegner davon, im Gegenteil. Mehr Aktivität ist immer besser, wenn ihr das ohne Druck einbauen könnt. Umso mehr wir uns bewegen, auch wenn ihr das wirklich in extreme Regionen pusht, auch wenn ihr am Tag 30.000 Schritte macht, alles cool, wenn ihr das ohne Druck einbauen könnt, wenn es irgendein Szenario gibt, wo das funktioniert. Bin ich der Letzte, der da was dagegen sagt. Also umso mehr Aktivität, desto besser, auf jeden Fall. Aber wir müssen halt auch realistisch bleiben und verstehen, dass es bei den meisten Leuten nicht so leicht möglich ist. Und deswegen, wenn du so Probleme hast und das so wahrnimmst, dass du das Gefühl hast, meine Hunger- und Sättigungshormone sind durcheinander gekommen, dann wird es in der Regel eine Kombination aus der Stoffwechselanpassung sein und halt dazu kommen noch die Restriktionen während einer Diät. Und die Stoffwechselanpassung wäre vermutlich nicht der Hauptgrund, dass du das wahrnehmen würdest. Ich gehe in der Regel davon aus, dass dann bei der Person auch vom Essverhalten her nicht alles on point ist, weil in der Regel sind diese Stoffwechselanpassungen bei Leuten, die sich auch gut bewegen und Sport machen und alles, sind in der Regel nicht der Grund dafür, dass sich das so anfühlt. Wenn ich natürlich eine extreme Diät gemacht habe und extrem viel Körperfett verloren habe, kann das der Fall sein. Aber in der Regel ist halt auch so eine extreme Diät dann der Grund dafür, warum auch, oder ist auch dann eine Restriktion, die automatisch entsteht. Das heißt, oft ist es eh, wenn dieses Szenario Stoffwechsel das Problem wäre, dann ist fast immer dann das Essverhalten auch ein Problem, weil es ein logisches Resultat aus dieser Extremdiät. Das heißt nicht, dass man viel Fett nicht verlieren kann und auch das Essverhalten gut aufrechterhalten kann, aber in der Regel ist es halt bei den meisten nicht so, gerade wenn die das nicht mit einer guten Anleitung machen. Und deswegen hab nicht irgendwie die Angst, dass bei deinem Körper irgendwas kaputt ist, sondern fokussiere dich vielleicht mal mehr auf dein Essverhalten und versuch das mehr zu reflektieren und da mehr Maßnahmen vorzunehmen, damit das wieder besser wird. Ich merke schon, ich habe aus taktischer Sicht einen Fehler gemacht, dass ich euch am Anfang alle Fragen vorgelesen habe, obwohl ich das in Zukunft so machen will. Aber oft mache ich es so im Podcast, dass wenn ich merke, dass es ein bisschen zu lang wird wie jetzt, dass ich dann ein, zwei Fragen weglasse. Jetzt müssen wir durch, weil ich habe euch schon die Fragen angeteasert. Deswegen wird es jetzt heute sicherlich ein bisschen länger. Oder ich versuche mich bei ein paar Fragen, wo es geht, ein bisschen kürzer zu halten, was ich aber eigentlich immer ungern mache, wenn ich es ausführlich erklären will. Also, nächste Frage war, ich habe auf TikTok gehört, dass Kreatin Haarausfall verursacht. Stimmt das? Können wir uns relativ zügig anschauen. Der Mechanismus ist theoretisch da. Wieso? Kreatin erhöht Testosteron leicht und Testosteron wird halt in DHT umgewandelt. Und dieses DHT kann, muss aber nicht zu Haarausfall führen. Da gibt es mehrere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Genetik ist ein großer davon. Das ist halt dieser Mechanismus, der theoretisch da ist, mit dem immer argumentiert wird. Es gibt ein Randomized Control Trial aus 2009. Da hat man eben auch gesehen, dass Rugby-Spieler 41% mehr DHT im Blut hatten nach einer Kreatineinnahme, war aber immer noch in der normalen Range. Und es gab halt leider seitdem keine weitere Studie dieser Art, weil halt einfach nicht dass der Hauptforschungszweck ist von Kreatin, weil das einfach ein kosmetisches Problem ist und das meistens nicht so im Fokus liegt. Es gibt aber 12 andere Studien zu Testosteron und Kreatin, halt nicht zu diesem DHT, zu dieser Umwandlung, die dann den Haarausfall beeinflusst, aber zu Testosteron, was ja dann im Endeffekt dann später mal zu DHT umgewandelt wird. Trotzdem ist dann nicht immer die 100%ige Schlussfolgerung, okay, wenn wir es hier, wie in diesen 12 Studien sehen, dass nur zwei einen Anstieg von Testosteron zeigen, dass dann gleichzeitig nicht das DHT oder irgendwie ein anderer Mechanismus entstehen kann, woraus Haarausfall resultieren kann. 10 von den Studien zeigten eben keinen Effekt, also 2 haben einen Anstieg in Testosteron gezeigt, 10 keinen. Und deswegen kann man einfach sagen, zum aktuellen Zeitpunkt, dass die Unschuldsvermutung gilt und Kreatin eigentlich keinen Haarausfall verursacht, weil es noch nicht nachgewiesen wurde. Und man kann es natürlich immer über irgendwelche hypothetischen Mechanismen behaupten, aber es gibt so viele hypothetische Mechanismen, die in der Vergangenheit in Studien als nicht wahr gezeigt wurden, sodass man nicht immer sagen kann, okay, wir haben hier einen potenziellen Mechanismus. Das gibt ja auch sehr, sehr weltbekannte Podcasts, einen, den ganz, ganz viele hören, wo auch immer über diese Mechanismen gearbeitet wird. Da wird ja auch dann erzählt, hey, kein Koffein in den ersten 60 Minuten nach dem Aufstehen, weil Cortisol, bla bla bla. Erstens gibt es sogar Studien dazu mittlerweile und zweitens ist es ein rein hypothetischer Mechanismus, von dem ich aus keine konkrete Empfehlung ableiten sollte. Und wenn, dann sollte die Empfehlung sein, probiert das doch mal aus, merkt den Unterschied, aber dort wird es halt immer so kommuniziert, macht es auf keinen Fall, ich mache das nicht und wir müssen jedes kleine Detail optimieren, wo es einen hypothetischen Mechanismus gibt und dort wurde halt auch dann in Studien gezeigt, hey, dem ist halt nicht so und deswegen, man kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen, dass Kreatin Haarausfall verursacht, man kann es aber auch nicht sagen, dass es es nicht macht. Es scheint sehr unwahrscheinlich, dass es diesen Effekt hat, besonders bei Frauen. Wer halt da vielleicht genetisch eine Prädisposition hat oder auf Nummer sicher gehen will, sollte dann vielleicht kein Kreatin nehmen. Das ist so die einzige Empfehlung, die man geben kann. Aber man kann es halt doch nicht, man kann es halt doch nicht sicher sagen. Und deswegen gilt erstmal, wie immer, die Unschuldsvermutung. Die nächste Frage war, ab wann sollte man dem Hunger während einer Diät nachgeben und wie viel sollte man aushalten? Also, ich werde es jetzt relativ kurz beantworten, weil wir haben ja jetzt schon in der Frage zu den Hunger- und Sättigungshormonen drüber gesprochen und auch im Diet Break Teil. Deswegen, falls du das geskippt hast, hör dir das auf jeden Fall an, weil da habe ich auch was über diese Autonomie und die Wichtigkeit von Autonomie gesprochen in Bezug eben auch auf den Hunger, wann man das entscheiden sollte und dass es auch wichtig ist, dass man hier nicht zu locker ist, aber dass man auch keinen Druck aufbaut, dass man einfach bewusste Entscheidungen gemäß der Ziele trifft und das auf eine gesunde Art und Weise. Im Coaching mache ich es so, dass wir immer einen bestimmten Hungerwert als Ziel haben, als Anhaltspunkt, der einfach eine hohe Beständigkeit reinbringt. Also bei dem ich weiß, okay, den können wir während einer Diät zulassen, ohne dass wir negative Auswirkungen auf unser Essverhalten haben oder die Beständigkeit. Wichtig ist, dass ihr Hunger auch als normale Empfindung wahrnehmt. Also darum geht es halt auch. Es geht nicht darum, den Hunger komplett auf Null zu bringen, aber deswegen fragst du ja auch schon aushalten. Aushalten ist vielleicht ein negatives Wort, also benutzt da vielleicht ein bisschen neutraleres Wording. Irgendwie akzeptieren finde ich immer ganz gut oder einfach interpretieren. Einfach irgendwas ein bisschen neutraleres, weil Hunger muss man nicht aushalten. Hunger muss man einfach wahrnehmen und dann interpretieren und nicht irgendwie das als eine negative Empfindung bewerten, weil das ist es nicht. Hunger ist eine Empfindung wie alles andere und wenn der Hungerlevel nicht zu krass ist, dann ist es auch gar keine so eine negative Empfindung. Irgendwann, wenn der Hunger dann zu extrem wird, dann kann Hunger schon auch so eine negative Empfindung sein, dass wir tatsächlich Bewegungsdrang haben. Aber das ist halt erst, wenn wir in die höheren Regionen reingehen. Und sich selber an so einem Hungerlevel zu orientieren, also den nicht zu hoch zu halten, macht auf jeden Fall Sinn. Und hier musst du einfach deine persönlichen Ziele berücksichtigen. Also ich habe schon im Coaching feste Werte, die ich kenne, dass in bestimmten Phasen die Beständigkeit und auch also sehr, sehr hoch ist und auch keine Auswirkungen aufs Essverhalten entstehen. Und das kommt halt immer auf die Situation drauf an. Es kommt darauf an, was machst du gerade, wirst du eine Diät machen, was ist so deine Vorsituation, was für einen Körperfettanteil hast du und so weiter. Also manchmal muss man auch, wenn man bestimmte Ziele hat, ein bisschen mehr Hunger akzeptieren, als wenn man jetzt sagt, okay, ich will irgendwie nur 2-3 Kilo verlieren und mein Körperfettanteil ist dann immer noch in so einer Region, die relativ in Anführungszeichen entspannt ist. Also das ist natürlich anders als eine Person, die sagt, hey, ich will mal testen, wie weit ich das runterpushen kann. Natürlich muss die Person einen höheren Hungerlevel akzeptieren. Und deswegen ist es für dich wichtig, dass du einfach dieses Nachgeben nicht als was Negatives deutest, sondern als eine bewusste Entscheidung. So wie wir es vorhin besprochen haben beim Dietbreak-Thema. Es sollte einfach eine Entscheidung sein, die du bewusst triffst, aber die auch nicht zu locker ist. Und da musst du einfach auch ein gewisses Gefühl dafür entwickeln, gerade wenn du das jetzt nicht irgendwie durch Hilfe von jetzt zum Beispiel von mir machst und nicht jemand von außen hast, mit dem du da das Feedback teilen kannst und der da vielleicht auch mehr Erfahrung hat, dann solltest du einfach ein bisschen deine Situation beobachten und auch merken, wann sich gerade dein Essverhalten und auch dein Food-Fokus verschlechtert. Also wie viel ist zu viel, dass du da so ein Gefühl dafür bekommst, was kann ich denn auch an bewussten Entscheidungen für mein Ziel treffen und ab wann muss ich da ein bisschen langsamer machen? Also wie weit kann ich das sozusagen ausreizen? Und beim Ausreizen geht es nicht immer darum, die Grenze extrem zu pushen, sondern einfach schauen, was kann ich mit einem gesunden Essverhalten sustainable ausführen, weil sonst wird die Diät eh nicht funktionieren. Ja, und dann würde ich dir auch empfehlen, öfter mal Diet Breaks einzubauen und einfach hier ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das ist, wenn du das autonom selber steuerst, weil Hunger wird immer eine Rolle in der Diät spielen, aber der sollte halt nicht zu extrem werden und du solltest halt lernen, wie du dem Hunger richtig nachgeben kannst. Und vielleicht machen wir mal eine komplette Folge, weil es ist für mich sehr, sehr schwer, das jetzt in einer Frage alle Szenarien abzudecken und das Thema komplett zu erklären, weil das ist extrem umfangreich, auch diese Autonomie zu entwickeln. Also zum Beispiel im Coaching müsst ihr euch das so vorstellen, da gehen alle meine Coaching-Teilnehmer durch so ein Curriculum durch, also wie im Studium, durch so einen Kurs von mir, der da auch sehr, sehr viel Inhalte beinhaltet, die alle dann auf dieses Thema zurückzuführen sind. Also das muss man schon auch mit der Zeit lernen. Da ist ein Prozess dahinter, der nicht ewig dauert. Es geht sogar relativ schnell, wenn man die einzelnen Punkte verstanden hat, aber da gehört auch eine gewisse Erarbeitung dazu. Und deswegen ist es für mich immer schwierig, das in einer Frage so ein hochkomplexes Thema, weil das ist ja deine komplette Steuerung von deinem Hungergefühl, wo so viele Faktoren eine Rolle spielen. Also deine Anfangssituation, was du dann im Endeffekt machst, da spielt so viel eine Rolle, auch wie du selber Essen wahrnimmst und Hunger und so weiter. Das ist sehr, sehr individuell. Aber ich werde vielleicht mal versuchen, das in eine Folge unterzubringen. Aber mein Tipp auf jeden Fall und meine Empfehlung an dich, was ich gerade schon gesagt habe, versuch das so ein bisschen für dich rauszufinden. Versuch auch, was halt nicht gut ist für dich. Und versuch, das ist vielleicht der wichtigste Tipp, nicht mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, sondern versuch für dich zu arbeiten und nicht gegen dich. Also versuch das nicht wie so einen Kampf anzugehen gegen den Hunger, sondern versuch mit dem zu arbeiten, so klischeehaft wie das klingt. Und versuch einfach, den Hunger in den richtigen Situationen zu akzeptieren und in anderen Situationen auch dich bewusst zu entscheiden, okay, heute will ich mal nicht so viel Hunger haben. Und genau darum geht es eben, diese autonome Steuerung. Vorletzte Frage für heute. Wie wichtig sind regelmäßige Protein-Feedings wirklich? Und das ist ein Thema, das auf Social Media in der Fitness-Bubble wirklich für mich mit das Frustrierendste ist, weil die meisten Empfehlungen einfach nur monetär getrieben sind, weil man natürlich dann bestimmte Produkte und so weiter gut verkaufen kann und wahrscheinlich auch viel Unwissenheit. Ich denke, dass die meisten, die das empfehlen, nicht mal aus einem bösen Willen machen, sondern weil die das halt auch so kommuniziert bekommen oder das irgendwo mal gehört haben, aber das ist eine Sache, die dann logischerweise auch die Leute, die sich den Content anschauen, sehr, sehr negativ beeinflussen kann und auch zu sehr, sehr viel Druck und ganz, 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 ganz wichtig, zu schlechteren Ergebnissen führen kann, was ja erstmal so kontraproduktiv klingt, weil wir haben auch hier schon oft gelernt, dass es schon für den Muskelaufbau Sinn macht, mehr als ein Protein-Serving zu haben. Also die Literatur zeigt schon, dass so 3 bis 5 Servings mit so ungefähr 0,5 Gramm pro Kilogramm für die meisten die effektivste Strategie ist. Kurze Side Note, in der Diät ist es nicht so wichtig, wenn das Ziel Muskelerhalt ist, da ist es scheißegal im Endeffekt, wie oft ihr Protein zu euch nehmt, außer ihr wollt in der Diät Muskeln aufbauen, dann macht das Spreading schon mehr Sinn. Aber jetzt kommt's, wieso ist diese Empfehlung für die meisten der Grund, dass sie weniger Fortschritte machen als mehr? Weil diese Empfehlung so schwierig für viele umzusetzen ist, dass sie oft gar nichts umsetzen. Das heißt, dass die Proteinbeständigkeit oft durch diese Empfehlung leidet, weil es einfach für die meisten nicht so leicht ist, viermal am Tag Protein zu sich zu nehmen, weil vielleicht der Tagesablauf das gar nicht zulässt. Die haben vielleicht ein großes Frühstück, dann gibt es irgendwie nochmal einen Snack, wo man vielleicht auch nur Obst mal essen möchte oder irgendwas anderes oder nur Carbs. Und dann gibt es vielleicht nochmal ein großes Abendessen und vielleicht einen Snack danach. Und wenn jetzt nur das Frühstück und nur das Abendessen meine Proteinzufuhr abdeckt und diese anderen nicht, Aber ich höre dann, ich muss unbedingt in diesen anderen Snacks auch noch Protein zu mir nehmen, weil sonst baue ich auf keinen Fall Muskeln auf. Dann versuche ich das und dann merke ich irgendwann, hey, das klappt gar nicht. Und dann habe ich eine extrem unbeständige Proteinzufuhr, weil ich es an vielen Tagen dann gar nicht mache, weil es mir zu viel ist. Und das ist der Grund, warum ich diese Kommunikation so schlecht finde. Weil man kann ja sagen, wenn du es optimal machen willst, so wie ich es euch immer kommuniziere, wenn du es optimal machen willst und du merkst schon, deine Proteinbeständigkeit, die ist super, dann probier doch mal, ob du von 2 Servings auf ein 3. kommst. Probier das doch mal, ob das in deinem Alltag untergeht und ob es dich irgendwie so gar nicht tangiert. Es läuft so nebenbei und vielleicht hilft sogar noch mal bei der Sättigung. Aber es ist nicht unbedingt notwendig, weil du machst immer noch super Fortschritte, wenn du 2 Protein-Servings hast oder auch nur 1. Du machst halt nicht die potenziell optimalsten. Aber das ist der größte Fehler, immer das potenziell optimalste anzupeilen, wenn das so weit außerhalb dem ist, was ich auch leisten kann. Ich muss nicht immer die optimalen Fortschritte machen, weil wenn die Beständigkeit darunter leidet, dann kann ich sie eh nicht machen. Also diese hypothetischen optimalen Fortschritte, die bringen mir nichts, wenn die nur hypothetisch sind. Und deswegen, regelmäßige Proteinfeedings sind schon wichtig, wenn man die optimalen Ergebnisse haben will. Aber man muss nicht immer alles maximieren. Man sollte sich nicht verrückt machen, auch wenn es nicht jeden Tag klappt. Wenn man das als Ziel hat, zum Beispiel bei mir, ich bin so lang schon in dem Game drin. Ich habe so viel von meiner Genetik ausgereizt. Natürlich schaue ich, dass ich mein Protein ein bisschen aufteile. Und ihr müsst auch verstehen, das ist auch zum Teil mein Job. So, das fällt mir dann auch leichter, das zu machen, weil ich eine ganz andere Identität damit verbinde. Und trotzdem gibt es bei mir viele Tage, wo ich nur 2x Protein zu mir nehme. Heute wird so ein Tag sein wahrscheinlich. Ich habe jetzt heute einmal gefrühstückt. Jetzt werde ich später was essen, wo vielleicht auch nicht wirklich viel Protein drin ist, weil es jetzt irgendwie gleich auch ein bisschen schnell gehen muss und ich auch jetzt nichts hier habe, auf das ich jetzt Lust habe. Und dann fahre ich später los. Und dann kommen wir irgendwann in der Nacht an und dann werde ich wahrscheinlich vielleicht da nochmal Protein zu mir nehmen oder auch nicht. Also ich sehe das auch nicht so streng. Ich schaue immer, dass ich auf meine gesamte Zufuhr komme. Das ist mir schon wichtig, aber auch nicht so wichtig, dass ich da jetzt durchdrehe. Und ihr habt es ja auch zum Beispiel gesehen, auf Bali, da habe ich es auch anders gemacht, da habe ich auch in der Regel 2 oder 3 Protein-Servings gehabt und nicht eben die rein theoretisch gerade für meine Muskelmasse sehr, sehr sinnvollen, wenn ich die optimalen Ergebnisse haben will, 4 Servings. Da wären 4 schon ein bisschen besser bei mir. Aber ganz ehrlich, das macht so einen kleinen Unterschied und ich bin kein Profisportler und das seid ihr auch nicht und deswegen solltet ihr euch da gar nicht verrückt machen, besonders weil es die Literatur halt auch nicht unterstützt. Meine größte Kritik ist wirklich daran, dass es immer so kommuniziert wird, als würde man auf einmal gar keine Fortschritte mehr machen, wenn man das nicht macht und ganz, ganz wichtig, als wäre das der entscheidende Faktor, der euch bisher davon abgehalten hat, dass ihr endlich mal Muskeln aufbaut. Genau ja in diesem Wording wird das oft erklärt. Ich habe vorhin so ein Overrated, Underrated in der Instagram-Story gepostet und habe Kreatin mit reingenommen und habe dann halt gesagt, dass das genau mein, also ich habe Kreatin als Overrated bewertet, weil genau so wird es kommuniziert, weil ich muss ja bei diesem Overrated, Underrated, muss ich ja berücksichtigen, wie wird das gerade so in der Fitnessbubble als, also was für einen Stellenwert hat es? Kreatin ist nicht overrated, also rein theoretisch wäre es nicht overrated, wenn es richtig kommuniziert werden würde. Aber Kreatin wird als das der Faktor für deinen fehlenden Muskelaufbau kommuniziert. Und das ist so overrated, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Weil das Kreatin wird dann nicht der Unterschied sein. Da gibt es viele andere Faktoren, Steigerungen im Training, beständige Proteinzufuhr, die machen den Unterschied für deinen Muskelaufbau. Und die sind der Grund, wieso viele keine Muskeln aufbauen. Aber nicht scheiß Kreatin. Und genauso ist es auch bei den Proteinfeedings nicht. Und mich regt es wirklich auf, dass es immer so kommuniziert wird. Weil das hält die Leute, die den Content konsumieren, davon ab, endlich Erfolge zu machen. Weil es nicht so ist, dass wenn die das nicht machen würden, also man kann nicht sagen, diese Empfehlung ist ja gar nicht so schlimm, weil die müssen es ja nicht machen. Das Problem ist, dass viele sich diese Empfehlung als Ziel setzen und dann die Beständigkeit darunter leidet und dann machen sie keine Erfolge, weil Beständigkeit ist der absolut wichtigste Faktor für alle körperlichen Ziele, die man hat. Und Beständigkeit muss nicht irgendwie so unsexy klingen, so als was, oh, das dauert so lang. Beständigkeit heißt einfach nur, dass ich das, was den größten Unterschied macht, so in meinen Alltag integriere, dass ich es passiv nebenbei mache, ohne dass es mir irgendwie Energie raubt, sondern mir Energie gibt. Und solche Empfehlungen, wenn ihr die implementieren könnt, dann macht es. Aber wenn ihr das nicht hinbekommt und ihr merkt, 2 Servings klappt bei mir besser, klappt in meinem Alltag viel, viel besser und auf einmal kann ich es auch beständig durchziehen, dann macht es. Und dann überlegt gar nicht, ob ihr die 3 oder 4 Servings macht, weil ihr werdet dadurch wahrscheinlich schlechtere Ergebnisse haben, weil dann eure Beständigkeit leidet. Und jetzt die letzte Frage, die wir aber auch relativ kurz beantworten werden, und zwar: Wie viel Sport und Bewegung ist für eine Frau gesund? Wie immer, it depends, kommt auf die Situation drauf an. Machst du eine Diät, Muskelaufbau, Erhalt? Wenn du eine Diät machst, dann würde ich dir weniger Sport empfehlen. Also dann kannst du auch weniger Sport wegstecken rein körperlich, besonders wenn der Körperfettanteil oder die Kalorienzufuhr oder beides eben niedriger ist. Wenn wir jetzt aber mal auf eine neutrale Kalorienbilanzsituation schauen, dann ist es generell gut für die Gesundheit, so um die 150 bis 300 Minuten moderates Cardio oder 75 bis 150 Minuten intensives Cardio zu machen und mindestens 2 Tage Krafttraining. Das ist das, was zusammenfassend die wissenschaftliche Literatur zeigt. Für die meisten kann es dann in der Praxis so aussehen: 3 bis 5 Mal Cardio oder irgendwie schnelles Gehen und 2 bis 5 Mal Krafttraining. Und da muss ich halt überlegen, wo sind meine Präferenzen, weil das klingt jetzt ja schon nach relativ viel. Aber eine ganz simple Kombination wäre, was für die meisten auch wahrscheinlich das ist, was sie dann in der Praxis auch umsetzen, sind 3-mal Krafttraining oder vielleicht auch 4-mal Krafttraining und dann 2, 3 Cardioeinheiten. Und dann könnte man sich auch überlegen, ob man das vielleicht nicht zyklisch abwechselt, ob man nicht sagt, hey, ich mache eine Phase, da mache ich 3-mal Krafttraining für 4 bis 6 Wochen und mache irgendwie nur 2-mal Cardio, und dann gibt es eine Phase, da mache ich nur 1-mal Krafttraining und mache irgendwie 5-mal Cardio. Und dann wechsle ich diese Phasen ab. Also sowas würde auch Sinn machen. Eine Kombination ist aber für die meisten vermutlich das, was im Alltag am besten funktioniert, weil dann sich auch die Routinen etablieren können und durch die Gewohnheiten das einfach viel, viel leichter ist und dann nicht immer dieser Switch da ist. Aber das Wichtigste ist, anstatt sich jetzt hier mit fiktiven oder fixen Zahlen, die sind ja nicht fiktiv, aber mit fixen Zahlen irgendwie auseinanderzusetzen und die anzupeilen, versucht einfach, dass ihr eine Kombination von beiden macht. Versucht, dass ihr vielleicht 1-mal pro Woche mindestens Cardio implementiert. Wenn ihr es ein 2. Mal schafft, wäre schon cool. Und dass ihr auch Krafttraining macht, dass ihr einfach beides macht, dass ihr nicht nur Cardio macht, dass ihr nicht nur Krafttraining macht. Wenn ihr beides kombiniert macht und ihr macht 4 bis 5 Mal die Woche Sport, also kombiniert, dann seid ihr schon echt in einem Top-Prozent-Bereich. Da müsst ihr euch dann nicht mehr viele Gedanken machen. Und wenn es noch nicht der Fall ist und ihr macht irgendwie 3-mal Krafttraining und gar kein Cardio, dann implementiert mal 1 Einheit. Oder wenn ihr sagt, boah, ich mache gerade gar nichts, dann ist auch schon für die Gesundheit super, wenn ihr erstmal spazieren geht und dann 1-2 Einheiten Krafttraining macht. Ja, also schaut einfach, dass ihr da erstmal das, was ihr jetzt macht, vielleicht ein bisschen erhöht, wenn es noch gar nicht da ist. Und wenn ihr schon 4-mal ins Krafttraining geht und 2-mal Cardio macht, dann reicht es. Also dann wirklich macht ihr so viel für eure Gesundheit, dann muss man das auch nicht in das Extreme immer wieder optimieren, weil ganz ehrlich, das kann wieder zu Stress führen, ist auch nicht so gut für die Gesundheit. Deswegen müsst ihr das immer ganzheitlich betrachten und solltet einfach schauen, dass ihr beim Sport einfach mehrere verschiedene Arten implementiert, also Krafttraining und Cardio zu kombinieren. Macht einfach Sinn, anstatt nur eine Sache zu machen. So, das war's für heute. Ich hoffe, wie immer, die Podcast-Folge hat euch gefallen. War ein bisschen länger als geplant. Aber ich kriege eigentlich immer das Feedback von euch, dass ihr längere Folgen eh mehr mögt. Ihr helft mir extrem. Immer, wenn ihr den Podcast teilt, wenn ihr den Podcast abonniert. Das machen auch viele noch nicht. Und wenn ihr mir, ganz wichtig, per DM oder wie auch immer, Feedback gebt zu den Podcast-Folgen. Und dann würde ich sagen, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.